Willkommen zum MNext Podcast Folge 53. Heute ist der 16. April 2026. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen unserer Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Mir gegenüber sitzt Magdalena Rogel. Schön, dass du bei uns in Schwäbisch Hall bist. Hallo Lena.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Heute Abend hältst du einen Impulsvortrag bei unserem MNext Denkdinner. Ich freue mich sehr darauf. Zunächst aber auf unser Gespräch. Wir haben schon mal in einem Podcast miteinander gesprochen. Damals ging es um die Frage, warum Emotionen im Berufsleben nicht stören, sondern unverzichtbar sind. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage heute noch einmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen hat in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz immer mehr an Bedeutung gewinnt. Was bleibt dabei menschlich und was wird gerade jetzt sogar wichtiger?
Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage und ich bin bei dir. Ich finde, diese Frage oder dieses Thema hat viel mehr Dringlichkeit noch bekommen, auch noch viel mehr Relevanz. Und ich denke, wenn wir eben Hand in Hand mit künstlichen Intelligenzen, mit Robotern, mit Technologien arbeiten wollen und vor allem, wenn wir nicht wollen, dass unsere Jobs irrelevant werden, dann müssen wir uns auf unsere menschlichen Skills fokussieren und die vor allem wieder trainieren, weil das Problem ist, dass die Arbeitswelt uns in den letzten Jahrzehnten eher ja ein bisschen abverlangt hat, unsere menschlichen Fähigkeiten abzutrainieren. Und jetzt müssen wir eben wieder gucken, dass wir dahin zurückfinden.
Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz zu deinem Weg. Dein beruflicher Werdegang ist alles andere als klassisch. Du hast mit 16 das Gymnasium verlassen, bist als Kinderpflegerin früh ins Berufsleben gestartet und später in die digitale Wirtschaft gewechselt. Du warst viele Jahre bei Microsoft für die Bereiche Diversität und Inklusion verantwortlich und im letzten Jahr hast du diesen Weg bewusst verlassen. Was war der Moment, in dem du gesagt hast, jetzt verändere ich etwas?
Ehrlicherweise war das gar nicht ein Moment, sondern das war, glaube ich, ein Prozess, der so stattgefunden hat. Ich war ja 10 Jahre bei Microsoft und ehrlicherweise, als ich da damals angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange dort bleibe. Ich dachte vielleicht so 2 Jährchen. Aber ich hatte eben die Chance, mich intern so weiterzuentwickeln. Ich habe damals in der Kommunikation angefangen und bin dann eben in den HR-Bereich, Diversity and Inclusion, und durfte irgendwie immer wachsen und mich weiterentwickeln. Und das Wachstum hat nicht aufgehört. Aber ich glaube, für mich war es so ein bisschen, dass ich mich außerhalb der Businesswelt nochmal weiterentwickeln möchte. Und ich hatte das Glück, dass ich schon seit fast 5 Jahren nebenher eine Selbstständigkeit hatte. Also die habe ich nebenberuflich zu meinem Vollzeitjob gemacht, weil ich damals eben angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben und dann mehr und mehr auch Vorträge gemacht habe und Beratungen. Und ich habe gesehen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, eben auch aus dieser Welt noch mal ein bisschen rauszukommen, aus der reinen Businesswelt. Und das ist vielleicht was, wenn man sich meinen Weg, meinen wilden Weg, den du ja so ein bisschen beschrieben hast, wenn man sich den anschaut. Ich glaube, für mich geht es immer wieder darum, dass ich meine Welten erweitern möchte. Ich war in der sozialen Arbeitswelt, bin in die Business-Arbeitswelt gekommen. Jetzt war ich sehr lange in der Business-Arbeitswelt und ich merke, mich treibt es so ein bisschen mehr in die gesellschaftliche Welt, so ein bisschen mehr auch noch das große Ganze mir anzuschauen. Und ja, jetzt bin ich letztes Jahr im Sommer ins Sabbatical gegangen, hatte eigentlich fest vor, danach wieder zurückzugehen und habe aber während des Sabbaticals gemerkt, Mensch, da ist so viel in der Welt gerade los, da passiert so viel, die Welt ist ja extrem im Wandel und ich möchte diesen Wandel bisschen aktiver und vor allem auch positiver begleiten. Und ja, das versuche ich jetzt.
Das ist, glaube ich, etwas, das viele Menschen heute so erleben. Lebensläufe sind nicht mehr geradlinig. Mhm. Wir verändern uns immer wieder. Dazu braucht es neben den Umständen, an die wir uns anpassen müssen, auch ein dynamisches Selbstbild. Hast du das?
Oh, spannende Frage. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Bild von mir selbst. Ich finde ja in dem Zusammenhang immer ganz spannend, dass wir den Begriff Selbstbewusstsein in unserem Sprachgebrauch so falsch nutzen. Wir nutzen ihn ja gerne als Synonym für Coolness und Stärke, aber eigentlich beschreibt dieses Wort ja ein Bewusstsein über uns selbst. Und ich glaube, das habe ich
im Sinne von Reflexion.
Ganz genau. Oder? Ja, und ich glaube, das habe ich mittlerweile sehr gut für mich so auch in meinen Alltag integriert, dass ich morgens starte, ein bisschen Journaling mache, versuche ein bisschen bei mir zu sein, ein bisschen aufzuschreiben, eben wie du sagst, zu reflektieren und zu gucken. Und ja, ich finde es ganz schön, dass du so sagst, ein dynamisches Selbstbild, weil genau das sollte es ja sein, dass wir eben den Raum haben, uns zu entwickeln, unsere Meinung auch zu verändern, Entscheidungen neu zu treffen und zu wachsen. Und ja, ich glaube, das habe ich schon, weil ich einfach in meinem Leben sehr oft Entscheidungen neu treffen musste und mittlerweile aber sehr dankbar dafür bin, weil ich glaube, das ist eine tolle Chance, wenn man sich auch immer wieder so ein bisschen neu erfinden kann.
Würdest du sagen, du bist viele Lenas und trotzdem authentisch?
Das hoffe ich. Ja, ich finde das ganz interessant, weil wir oft darüber sprechen, so dass man unterschiedliche Rollen hat und unterschiedliche Themen irgendwie mitbringt. Und klar, ich habe unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt unterschiedliche Lenas, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Wenn ich zu Hause mit meinen Kids bin, dann bin ich die peinliche Mama. Natürlich, das ist mein Job, ist meine Aufgabe. wenn ich businessmäßig unterwegs bin, habe ich sicher eine andere Perspektive und ich genieße das aber auch sehr, diese verschiedenen Rollen haben zu dürfen in meinem Leben.
Du hast das Thema Diversität und Inklusion bei Microsoft viele Jahre verantwortet. Gibt es jemanden, der diese Rolle von dir übernommen hat?
Ja. Genau, also es gibt eine Kollegin, die hat die Rolle übernommen und das sieht auch ganz spannend aus, weil sie einen wichtigen Schritt gemacht hat, den ich auch schon lange gehen wollte, nämlich die Themen in der Dachwelt zusammenzufassen. Und das bietet sich ja an, man spricht die gleiche Sprache und da eben dann zu gucken, dass wir Microsoft Österreich und Microsoft Schweiz auch noch mit dazu nehmen. Und das finde ich sehr schön, weil das wiederum ja auch ein Aspekt von Diversität ist. Und ja, ich finde es ganz interessant, dass jetzt so ein bisschen von der Seitenlinie zu beobachten, bin aber natürlich auch in ganz engen Austausch mit den Ex-KollegInnen und finde ganz spannend, was sich da so tut.
Ich frage auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass das Thema auf der Prioritätenliste vieler Unternehmen, ähnlich wie das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, nach unten gerutscht ist. Mhm. Was geht verloren, wenn Unternehmen das Thema Diversität und Inklusion weniger ernst nehmen?
Ich glaube, es geht ganz viel verloren und ich denke, dass viele Unternehmen das sehr unterschätzen. Also natürlich kann man ganz easy von einem Tag auf den anderen sagen, wir streichen die Diversity-Programme oder wir streichen vielleicht auch die Stelle, die wir da bisher hatten. Das Problem ist, Diversität lässt sich ja nicht streichen. Diversität ist ja ein Fakt unserer Gesellschaft und wir können nicht einfach sagen, das gibt's jetzt nicht mehr, weil das ist immer da. Und Diversität ist auch ein Fakt in allen Teams. Also selbst wenn die Leute vielleicht nach außen sehr ähnlich aussehen, sind das ja trotzdem alles ganz individuelle Persönlichkeiten. Und ich glaube, was Unternehmen verlieren, wenn sie das eben, wie du sagst, in der Prioritätenliste unten einordnen oder nach hinten stellen, dann verlieren sie dieses proaktive Arbeiten damit. Und dadurch geht ganz viel Innovationskraft verloren aus meiner Sicht, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja gerade schon besprochen, Diversität ist ein Fakt unserer Gesellschaft, die ist immer da. Aber mir ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, Diversität ist anstrengend. Diversität ist nicht Regenbogen, Glitzer und alles ist schön. Unterschiede sind anstrengend und ich nutze da immer gern ein Beispiel, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu beschreiben. Wenn ich ein neues Projekt habe, eine neue Idee und ich habe mir da was überlegt, ich habe eine tolle PowerPoint gebastelt und dann gehe ich in ein Meeting und möchte meinen KollegInnen dieses Projekt vorstellen. Und wenn ich in diesem Meeting dann lauter Mini-Lenas habe, also keine Diversität, dann werden in diesem Meeting alle Leute sagen, ja super, tolle Idee, beste Idee ever. Alle sind glücklich, das Meeting ist schnell zu Ende. Jetzt könnte man meinen, genau das ist doch, was wir wollen in der Business-Arbeitswelt. Kurze Meetings, alle sind glücklich. Aber da entsteht ja keine Innovation. Und wenn ich eben mein Projekt vorstelle und die Diversität am Tisch habe und, wie ich vorher schon gesagt habe, die ist immer da, weil alle haben unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Und dann habe ich eben die Chance, daraus Innovation zu schöpfen, aber nur, wenn ich Diversität eben sinnvoll lenken kann. Weil was entsteht, wenn ich erstmal ganz viele unterschiedliche Meinungen auf meine ganz tolle Idee bekomme, dann bin ich erstmal genervt und dann will ich erstmal in die Diskussion gehen und dann will ich meine Idee verteidigen. Und genau das müssen wir eben lernen, dass es darum nicht geht, sondern dass wir eben diese unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen auch aushalten, dass wir empathisch zuhören, dass wir das als Chance für uns begreifen, eben zu wachsen. Und wenn wir das tun, dann entsteht Innovation. Und deshalb, um nochmal zurückzukommen, ist für mich ganz klar, Unternehmen, die das nicht priorisieren, die ihre Teams nicht darauf coachen, miteinander umzugehen, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen, sich auf andere Perspektiven einzulassen, diese Unterschiedlichkeit auch als Wert zu sehen, die verlieren Innovationskraft.
Um ein Unternehmen wirklich divers zu gestalten, unabhängig von äußeren Attributen, von denen du schon sprachst, braucht es auch eine große Offenheit der Führungskräfte auf der einen Seite, aber auch aller Mitarbeitenden. Jede Persönlichkeit muss sich ja auch zeigen, um Teams überhaupt divers zusammensetzen zu können und den Vorteil von Vielfalt nutzen zu können. Das ist keine Ansage von oben, sondern etwas, das von allen getragen werden muss. Wie erlebst du das?
Ja, das finde ich sehr spannend, dass du es ansprichst, weil das ist ja oft so ein Ding, dass, also wenn wir jetzt eben über das Thema Unternehmenskultur sprechen, dass es dann oft so ist, so ja, hier ist unsere Website, da steht unsere Unternehmenskultur. Das steht aber natürlich nicht auf einer Website. Also das ist schön, wenn man diese Website hat, das ist wichtig. Aber Unternehmenskultur ist genau das, wie du es beschreibst, was wir jeden Tag miteinander leben. Und das heißt, wir sind eben auch alle dafür verantwortlich. Das ist nicht HR, die dafür verantwortlich sind. Das sind nicht die da oben, die Geschäftsführung, sondern das sind wir alle, jeden einzelnen Tag. Wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen, wie wir eben auch in die Arbeit kommen, wie wir uns in Meetings verhalten. Und das ist einerseits natürlich eine ganz große Chance, aber andererseits auch eine große Herausforderung, weil wir eben alle auch was dafür tun müssen. Und wie du sagst, wir müssen uns eben auch öffnen und wir müssen uns zeigen. Und das ist so eine Dynamik, die entsteht oder eben nicht entsteht. Aber das ist nichts, was durch eine Einzelperson entsteht. Natürlich kann ich eine Dynamik vielleicht ein bisschen lenken oder ich kann eine Tür öffnen, wenn wir jetzt miteinander sprechen und ich dir vielleicht ein paar persönliche Sachen von mir erzähle, dann mache ich die Tür auf und du merkst, ah, Lena zeigt sich, dann habe ich vielleicht auch für mich den sicheren Raum, mich zu zeigen. Und ich glaube, diese Dynamiken sind ganz wichtig und wertvoll, wie du sagst, um eben diese unterschiedlichen Persönlichkeiten auch wirklich wahrzunehmen. Aber so eine Dynamik lässt sich nicht unbedingt konkret bestimmen, sondern das ist wirklich was, was wir alle mit beeinflussen können und sollten und da eben auch ein Feingefühl dafür zu entwickeln. Wer erzählt denn was? Aber eben auch ganz bewusst hinzuhören, wenn jemand vielleicht sehr ruhig ist.
Also vorleben, einfach was über sich erzählen und damit einzuladen, ohne dass man jemanden auffordert, auch etwas über sich zu erzählen.
Ganz genau. Also ich musste das tatsächlich ein bisschen schmerzhaft als Führungskraft lernen, weil ich mit meinen ersten Mitarbeitenden, die ich hatte, hatte ich eine sehr enge Bindung, sehr vertrautes Verhältnis. Das war von Anfang an auch sehr persönlich. Die haben mir was Persönliches erzählt, ich denen, das ist so gelaufen. Und ich habe das für selbstverständlich genommen. Und dann habe ich einen neuen Mitarbeitenden bekommen und bin mit dem genauso umgegangen und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Der ist, je näher ich quasi gekommen bin oder je mehr ich vielleicht was Persönliches von mir geteilt habe, ist der einen Schritt zurückgegangen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir da wirklich auch gut drauf achten. Und das meinte ich eben auch drauf achten, wenn jemand vielleicht ruhig wird oder wenn jemand eben zurückgeht, dass wir merken, ah, okay, hier muss ich vielleicht mich anders verhalten. Und das ist ja das Spannende an Menschen, dass wir nicht alle gleich funktionieren. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Faktor von Empathie, dass ich eben auch empathisch darauf reagiere, wenn eine Person vielleicht Abstand braucht. Und Empathie ist nicht immer die gleiche Nähe mit allen Menschen, sondern Empathie heißt, ich lese und ich spüre, ich verstehe, was brauchst du gerade von mir? Brauchst du eher Nähe oder brauchst du eher Raum? Und wie können wir so auch eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen?
Es gibt viele Studien, die zeigen, empathische Führung macht Teams innovativer, du hast schon davon gesprochen, engagierter, leistungsfähiger. Im Handelsblatt stand kürzlich die Überschrift: Empathielosigkeit kostet Unternehmen Milliarden. Wird der Wert von Einfühlungsvermögen für Unternehmen aus deiner Sicht immer noch unterschätzt oder sogar bewusst verdrängt?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Also ja, der Wert wird extrem unterschätzt. Ich glaube, es wird eben immer noch als was so sehr nice to have und was Weiches. Aber ich meine, man muss dazu auch verstehen, unsere Arbeitswelt hat eben die letzten Jahrzehnte genauso funktioniert. Es war so sehr viel Härte. Das war das, was irgendwie Stärke vermittelt hat. Das war das, was wir wollten. Und natürlich können wir nicht von einem Tag auf den anderen umschalten. Aber das ist eigentlich genau der Punkt, mit dem wir auch ein bisschen eingestiegen sind, gerade in das Gespräch. Wir leben in einer Welt, die extrem technologisiert ist, wo jeden Tag neue Tools entstehen, künstliche Intelligenzen uns ganz viel abnehmen können. Und jetzt wird von uns verlangt, dass wir eben menschlich sind. Das Problem ist, die Arbeitswelt der letzten Jahrzehnte hat von uns verlangt, dass wir eigentlich Roboter sind, dass wir bestenfalls wie Roboter funktionieren. Und jetzt gibt es die Roboter und jetzt müssen wir Menschen sein. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist das, was, wie du sagst, viele Unternehmen extrem unterschätzen. Aber genauso schnell, wie die Entwicklung mit KI gerade stattfindet, genauso schnell muss die Entwicklung hin zu Menschlichkeit in Unternehmen stattfinden. Weil wenn das nicht parallel läuft, dann werden die Unternehmen nicht funktionieren.
Wir hören oft vom Begriff der empathischen Führung. Wie definierst du Empathie und was bedeutet das konkret für Führung?
Ich finde ganz interessant, dass wenn ich über empathische Führung spreche, dass viele Menschen als Assoziation haben, so wir sind alle eben ganz nett zueinander und ganz lieb und ein bisschen heiti-teiti. Für mich ist es tatsächlich das Gegenteil. Ich komme ja aus der sozialen Arbeitswelt, aus der Pädagogik und ich finde ganz klare Ansagen, ganz klare Konsequenzen, ganz klare Transparenz, das ist Empathie, das ist ganz wichtig, damit Menschen auch wissen, worauf sie sich verlassen können. Also dieses, ach, wir machen mal so, wir machen, wie du willst, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht empathisch und das ist auch nicht das, was empathische Führung meint. Empathische Führung bedeutet für mich, ich sehe die Menschen, genauso wie ich es vorher beschrieben habe, individuell. Ich merke, was braucht diese Person, was braucht aber auch die andere Person und vor allem, ich bin auch bereit, mich selbst zu sehen. Einerseits mit Selbstmitgefühl, das ist ganz wertvoll, weil ich kann nur dann empathisch mit anderen sein, wenn ich eben auch empathisch mit mir selbst bin. Aber auch in der Klarheit und auch in der Reflexion, auch darüber haben wir ja schon drüber gesprochen. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehme ich auch das Feedback an von meinen Mitarbeitenden? Wie möchte ich mich auch weiterentwickeln? Welchen Anspruch habe ich an mich selbst? Und all diese Dinge und natürlich noch sehr viel mehr sind für mich das, was empathische Führung ausmacht. Und nochmal, ich glaube, das ist extrem relevant, weil wir mit einer rein autoritären Führung nicht mehr weiterkommen werden. Wir müssen die Menschen sehen, wir müssen gucken, wie können wir auch diese menschlichen Skills wirklich fördern, damit unsere Mitarbeitenden sinnvoll Hand in Hand mit künstlichen Intelligenzen arbeiten können.
Hast du den Eindruck, dass Führungskräfte Einfühlungsvermögen verlieren, je mehr Macht sie haben?
Ja und nein. Also ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Ich glaube, bei vielen ist es so, ja.
Warum?
Wahrscheinlich kommen da viele Faktoren zusammen. Also einerseits ist es natürlich so, in vielen Unternehmen ist es so, je mehr Führungsverantwortung man hat, desto mehr Bürokratie bringt das auch mit sich. Und das nimmt natürlich so ein bisschen Raum. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Thema Macht, was viele Leute einfach sehr was nicht unbedingt die besten Seiten der Persönlichkeit manchmal zum Vorschein herbringt. Und ich finde ganz wichtig, dass wir eben Führung als Verantwortung sehen und nicht als Macht sehen. Führung ist Verantwortung, an allererster Linie Verantwortung für Menschen. Und das ist es, das, wie wir Führung sehen müssen und welchen Anspruch wir auch an Führung haben sollten. Das Problem ist in unserer Arbeitswelt nach wie vor so, dass tendenziell Menschen, die Lust haben auf Macht, eher in Führungspositionen kommen und Menschen, die Lust haben auf Verantwortung, eher nicht in Führungspositionen kommen, weil das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind.
Aber Macht heißt ja auch Gestaltungsspielraum, nicht? Also wollte ich nur anmerken, dass das ja jetzt erstmal nichts Schlechtes ist.
Absolut. Also ich finde auch ganz schön diese Assoziation Macht kommt von Machen. Aber leider glaube, oder zumindest sehe ich es so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich sehe es schon stark so, dass es Leute sind, die eher im negativen Sinne Macht getrieben sind, die eben...
Fürs Ego.
Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich ganz ungesund. Also als Führungskraft darfst du keine Ego-Person sein. Das funktioniert nicht. Dann kannst du keine gute Führungskraft sein. Weil als Führungskraft hast du Verantwortung für Menschen. Es geht darum, dass du die Menschen förderst und auch forderst. Und ich finde immer, ein wichtiger Anspruch in der Führungskraft ist, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden besser werden, als man selbst es ist. Und das kann eben nicht Macht mit Ego sein. Da geht es wirklich um Verantwortung, Verantwortung für Themen und Projekte, die man hat, aber eben Verantwortung für Menschen. Und für mich ist es ganz wichtig, eben da auch das eigene Ego zurückzustellen und zu sagen, es geht mir um Wachstum, um Entwicklung. Und das heißt eben auch, dass die Menschen besser werden als ich.
Das können nur viele gar nicht lernen, weil sie werden Führungskraft, weil sie qualifiziert sind in ihrem Bereich und dann befördert werden und irgendwann Führungskraft sind und jetzt mal übertrieben, die haben davon noch gar nichts gehört.
Ja. Und das ist ein großes Problem in unserer Arbeitswelt, dass wenn man sich weiterentwickeln will, wenn man irgendwie Karriere machen will, dann muss man fast früher oder später Führungskraft werden. Und das finde ich schade, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die einfach eine ganz hohe fachliche Expertise haben und die auch eigentlich dabei bleiben wollen. Und wir müssen denen ermöglichen, dass sie auch Karriere machen können. Also Karriere darf nicht gleichgestellt sein mit eben Personalverantwortung. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen wie mich. Ich würde sagen, ich war nie eine Fachexpertin. Ich bin sehr gut mit Menschen und ich bin eine gute Generalistin. Aber für mich geht es immer darum, Menschen zusammenzubringen, mit Menschen zu sprechen, von Menschen zu lernen, aber Menschen auch beim Wachsen zu begleiten. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema in unserer Arbeitswelt, dass wir eigentlich zwei Wege für Karriere ermöglichen müssen. Eine fachliche Karriere und eine Führungskarriere. Und das sind aber auch ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Und umgekehrt, heute ist es natürlich so, weil wir können auch das nicht von einem Tag auf den anderen ändern, wenn wir eben merken, da sind sehr fachlich kompetente Menschen in Führung, dann müssen wir denen auch Möglichkeiten geben, sich weiterzuentwickeln. Dann brauchen wir wirklich klares Führungskräftecoaching. Dann brauchen wir bestenfalls wirklich 1:1 Mentoring. Wir müssen denen dabei helfen, eben diese Skills dann zumindest ansatzweise zu entwickeln, die sie vielleicht noch nicht haben, weil es ist aus meiner Sicht auch unfair, Menschen einfach in Führung zu bringen und ihnen nie die Skills mitzugeben oder das Werkzeug mitzugeben, wie man denn mit Menschen arbeitet.
Mark Zuckerberg fordert mehr maskuline Energie, mehr Stärke, Härte, mehr Durchsetzung. Mal unabhängig davon, wie man das bewertet, vielleicht eine abwegige Frage. Dennoch, führen Frauen und Männer anders oder sind das am Ende ausschließlich kulturelle Zuschreibungen?
Ich musste mich jetzt kurz einmal ein bisschen vom Mikrofon zurücklehnen, damit ich hier nicht reinlache. Aufgrund des Zuckerberg-Zitats. Also, ich würde niemals sagen, dass Frauen und Männer grundsätzlich unterschiedlich führen. Trotzdem tun sie das. Und ich hole kurz aus, was ich damit meine. Wir haben natürlich einen großen Unterschied darin, wie Männer und Frauen sich verhalten generell. Ich möchte an der Stelle einmal kurz dazu sagen, ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur diese zwei Einteilungen gibt, aber das wäre ein anderes Thema. Aber die Frage ist eben, warum ist das so, dass Männer und Frauen anders führen oder anders durchs Leben gehen, sich anders verhalten? Warum denken wir, dass Frauen grundsätzlich empathischer sind als Männer? Das ist natürlich nichts, was in der Genetik liegt, sondern das ist unsere gesellschaftliche Prägung, unsere soziale Prägung, unsere familiäre Prägung. Auch hier nochmal ein kurzer Ausflug. Ich komme ja aus der Pädagogik, ich habe viel mit kleinen Kindern gearbeitet. Und es fängt eben sehr früh an, dass wir Kinder darauf konditionieren, in diese unterschiedlichen Rollen. Die Mädchen werden darauf konditioniert, mit den Puppen zu spielen, das heißt sich zu kümmern, lieb zu sein. Das ganze Thema Care, das bringt eben sehr früh schon mit sich, dass sie sehr empathisch sind, dass sie Empathie von Anfang an stark trainieren, manchmal übertrainieren.
Perspektivwechsel im Rollenspiel.
Ganz genau solche Dinge. Und bei Jungs ist es eben sehr früh so, dass wir, die sollen cool sein und dann gibt es da schöne Sprüche, Mai sei doch kein Waschlappen und der Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, also lauter solche Dinge, die sehr früh dazu führen, dass eben Mädchen für sich lernen gesellschaftlich, und das passiert natürlich nicht nur im Kindergarten, nicht nur in der Familie, das passiert durch Werbung, durch Medien und so weiter, Mädchen sehr früh lernen, okay, meine Rolle ist es, lieb zu sein, nett zu sein, mich zu kümmern. Jungs sehr früh lernen, Gefühle lieber nicht, das ist uncool, ich muss lieber stark sein, ich darf kein Warmduscher sein. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass wir generell gesehen später dann diese Unterschiede haben. Ich möchte sagen, ich kenne sowohl als auch Gegenbeispiele. Ich kenne Frauen, die schrecklich geführt haben. Ich kenne Männer, die grandios empathisch führen. Aber dass wir grundsätzlich diese Diskrepanz haben, dass wir sehen, viele Frauen führen im Durchschnitt wesentlich empathischer als Männer es tun. Oder wie du es in dem Zitat beschrieben hast, maskuline Energie, feminine Energie, ganz schlimme Zuschreibung, wie ich finde. Aber diese Unterscheidung ist eben nichts, was in der Genetik festgelegt ist, sondern es ist unsere Prägung. Und hier kommt wieder das Schöne mit rein. Wir können das ja auch wieder verlernen als Gesellschaft und wir haben auch eine Verantwortung. Du als Mann, ich als Frau, wir haben eine Verantwortung, wie wir das vielleicht auch vorleben, wie wir selbst durchs Leben gehen, wie wir andere auch dazu ermutigen. Ich habe zwei Söhne, der eine ist erwachsen, der andere fast erwachsen, wie wir mit denen vielleicht auch über solche Dinge sprechen. Ich versuche mit meinen Kindern sehr viel über Gefühle zu sprechen, über Empathie zu sprechen und ich wünsche mir, dass wir eben diese Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen neu denken und dafür sorgen, dass Männer und Frauen gleich menschlich führen können.
Hast du selbst erlebt, dass an dich als weibliche Führungskraft bestimmte Erwartungen gestellt werden?
Natürlich, ja. Sehr stark. Und ich habe da eine ganz lustige Anekdote, dass mein ehemaliger Chef hat zu mir vor vielen Jahren gesagt, Mensch Lena, du kannst das so gut mit der Empathie, übernimm du das doch im Team. Und ich habe damals, ich habe das als totales Kompliment gesehen, habe gesagt, ja klar, da kümmere ich mich drum. Und er hat eben von sich so gesagt, so ja, ich bin nicht so empathisch, ich habe das nicht so mit den Gefühlen, du machst das super, mach du das doch. Heute würde ich sofort sagen, nee, Moment, lass uns mal zusammensetzen und lass uns mal schauen, wie du das trainieren kannst. Weil Empathie ist ein Muskel, den wir alle haben. Das heißt nicht, der eine ist unempathisch, die andere ist empathisch. Wir können das alle trainieren. Und damals habe ich das eben für mich so angenommen und wie du sagst, es wurde so an mich rangetragen. So, du kannst das doch gut, du bist doch
Frau.
So. Du als Frau, genau. Wir waren auch eben so ein bisschen ein Führungsteam. Und das finde ich sehr spannend und ich musste eben selbst lernen, dass ich das auch challengen darf, dass ich das auch hinterfragen darf und dass ich nicht jede Zuschreibung sofort annehmen muss.
Wir haben vor ein paar Jahren über Emotionen im Berufsleben gesprochen. Hat sich die Akzeptanz aus deiner Sicht weiterentwickelt oder erleben wir gerade eher eine neue Form der Rationalisierung?
Ich würde schon sagen, es hat sich weiterentwickelt. Also ich war ehrlicherweise erstaunt, als mein Buch damals erschienen ist, dass ich, natürlich ist es auch immer ein bisschen selektive Wahrnehmung, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sehr viel mehr Magazine, Wirtschaftsmagazine auch darüber geschrieben haben. Es sind mehrere Bücher auch zu diesem Thema erschienen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Diskussion darüber sehr viel präsenter ist und auch stärker auf großen Bühnen stattfindet. Trotzdem, wie du sagst, haben wir natürlich auch gerade eine gesellschaftliche Situation, die sehr schwierig ist, sehr herausfordernd, Multikrisen, ständig kommt irgendwas Neues von außen. Und ich glaube, viele Menschen sind auch überfordert mit der Emotionalität, die gerade stattfindet. Und hier möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, ich weiß, wir haben damals auch drüber gesprochen, Es ist ein großer Unterschied zwischen der reinen Emotionalität und der emotionalen Intelligenz. Und da müssen wir gut aufpassen, weil natürlich diese gesellschaftliche Situation, die weltpolitische Situation, in der wir uns gerade befinden, ruft sehr viele Emotionen in uns hervor. Und die emotionale Intelligenz ist eben das, was uns dann dabei hilft, diese Emotionen zu reflektieren und eben auch einzusortieren und dafür zu sorgen, dass wir nicht alle Emotionen, die gerade bei uns im Körper zu spüren sind, dass wir die ungefiltert weitergeben, weil das wäre absolut unempathisch.
Also Wut, Neid beispielsweise, sollte man vielleicht erstmal selber reflektieren, wo kommt das jetzt her bei mir, bevor man dem dann freien Lauf lässt, oder?
Absolut, ja, finde ich ganz wichtig.
Ich habe gerade die ARD-Doku zum 70. Geburtstag von Herbert Grönemeyer gesehen. Toller Mensch. Mhm. Da sagte er, ich zitiere, ich glaube, dass der Mensch sich nur trifft in der Schwäche, weil die Stärke gucken wir uns gerne an und finden wir interessant. Aber wenn man sich verbinden möchte mit jemand anders, dann geht's hauptsächlich über die Schwächen. Da dockt man aneinander an. Mhm. Gilt es auch im Berufsleben? Trifft sich der Mensch auch im Beruf nur in der Schwäche?
Ich finde das erstmal ein wahnsinnig schönes Zitat und Herbert Grönemeyer ist ein grandioser Mensch, sehr, sehr besonders, aus meiner Sicht wirklich ein Philosoph. Ich glaube, wenn wir es auf die Arbeitswelt ummünzen, müssen wir vielleicht den Begriff Schwäche ein bisschen ersetzen oder vielleicht ein bisschen anders besetzen. Vielleicht ist es eben eher das Weiche. Aber ich bin absolut davon überzeugt. Also das ist ja eigentlich schon sehr gut beschrieben. Wenn wir uns verbinden wollen, da hilft uns nicht die Härte, weil da kann keine Verbindung stattfinden. Wenn zwei harte Oberflächen aufeinandertreffen, da kann sich nichts verbinden. Das heißt, wir brauchen ein bisschen was Weiches. Und auch hier sage ich wieder ganz klar, es geht nicht darum, dass wir irgendwie alle uns an der Hand nehmen und lieb miteinander sind und fröhlich Lieder singen in der Arbeitswelt. Auch Weichheit kann sehr konsequent sein und kann sehr klar sein. Aber ich glaube eben, wir müssen uns ehrlich als Menschen zeigen und ich muss mich vielleicht auch als Führungskraft eben mit meiner weichen Seite oder vielleicht eben auch genau mit der schwachen Seite zeigen. Und ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich mich mal hinsetze und sage, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen. Ich weiß es nicht, aber wir müssen das zusammen hinkriegen. Das öffnet so einen tollen Raum, weil alle plötzlich da sitzen und sagen so, okay, ich weiß es auch nicht, aber lass uns zusammen eine Lösung finden. Und das ist ganz anders, als wenn du als Führungskraft hingehst und sagst, so, ist mir egal, wie ihr das schafft, ihr habt das zu schaffen bis in 2 Wochen. Damit holst du die Leute nicht ab und damit vermittelst du Druck. Vielleicht bekommst du auch ein Ergebnis, aber du bekommst eben keine Leute, die dir vertrauen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit so eine wichtige Währung, weil wir brauchen Mitarbeitendenbindung, wir brauchen Verbindung. Ansonsten verlieren wir die tollen Fachkräfte, ansonsten sind die ganz schnell weg. Und deshalb brauchen wir diese Verbindung und diese Verbindung entsteht nur, wenn wir uns als Menschen zeigen.
Es gibt die Idee, dass Führung heute nicht mehr steuert, sondern Spannungen hält. Könnte das eine neue Kernkompetenz von Führung werden?
Ja, also ich habe das ja vorher schon gesagt. Ich habe so den Anspruch, dass ich als Führungskraft eben auch dafür sorge, dass die Menschen besser werden als ich, meine Mitarbeitenden besser werden als ich. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um Steuern. Und mir ging es nie darum, Leute zu steuern. Also ich fand es schrecklich, wenn ich den Leuten sagen musste, was sie tun sollen. Ich wollte immer, dass die Leute eben mir sagen, was sie gerade tun. Und natürlich gibt es Aufgaben oder gibt es irgendwie Zielpunkte, die man hat. Aber ich finde, eine gute Führungskraft sagt, okay, das ist das Ziel und wie du den Weg gehst, das ist deine Entscheidung, weil ich sehe in dir die Kompetenz, ich sehe in dir die Expertise und du darfst das so umsetzen, wie du das möchtest. Und ja, ich glaube, Spannungen aushalten ist ganz wichtig und dabei gibt es natürlich aus unterschiedlichen Richtungen Spannungen. Die können innerhalb eines Teams passieren, dass man merkt, da sind 2 sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die gerade zusammenarbeiten müssen und ich als Führungskraft muss eben gucken, wie bekomme ich da eine gute Arbeitsatmosphäre hin.
Eben den Vorteil nutzen von diversen Teams, entschuldige, dass ich das knüpfe ich jetzt nochmal an.
Ja, ganz genau. Also das kann eben heißen, dass ich als Führungskraft vielleicht dafür sorgen muss, dass ich noch eine andere Person mit dazu hole, damit die Spannungen Spannung zwischen den beiden nicht ganz so stark ist und dass es dann Ausgleich wieder gibt. Aber es ist natürlich nicht nur Spannung innerhalb eines Teams, sondern es ist auch oft die Spannung von oben, die noch dazu kommt. Der Druck der Geschäftsführung, der dann meistens ja auf die Führungskräfte übertragen wird, und die Führungskräfte müssen irgendwie das aushalten, weil ich darf die Spannung nicht 1:1 an mein Team weitergeben. Das ist das, was wir gerade hatten. Wenn ich einfach sage, so, wir müssen das schaffen, ist mir egal wie, ihr müsst das hinkriegen, da wird mein Team nicht hinter mir stehen und da wird mein Team mich nicht supporten. Das heißt, ich muss als Führungskraft auch diese Spannung tragen, diese Verantwortung tragen und muss eben gucken, okay, wie können wir das gemeinsam aushalten? Und dann ist natürlich noch die Spannung von außen, die dazu kommt. Das heißt, es können familiäre Themen sein von den unterschiedlichen Teammitgliedern, es können gesellschaftliche Themen sein. Und deshalb, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Spannung auszuhalten. Und ehrlicherweise, wenn ich gerade so drüber nachdenke, finde ich, auch da passt wieder das Bild von Weichheit sehr gut. Weil wenn ich weich bin, kann ich Spannung viel besser aushalten. Ich bin viel flexibler, ich kann auf die Spannung besser reagieren. Wenn ich ganz starr und hart bin, dann kann ich nicht gut auf die Spannung reagieren. Dann werde ich die direkt weitergeben.
Ist das, was wir oft als Chaos erleben, vielleicht einfach notwendige Reibung?
Finde ich ein schönes Bild, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, finde ich schön. Also ich glaube tatsächlich, ich bin großer Fan von Chaos. Ich sage das immer wieder. Also mein ganzes Leben ist ein einziges Chaos und ich liebe das. Also für mich hat es lange gedauert, das zu akzeptieren und das auch positiv zu sehen. Aber ich finde das toll, weil aus Chaos kann so viel Schönes entstehen.
In unsicheren Zeiten geht es viel um Resilienz, Strukturen und Prozesse, um den Gedanken aufzunehmen. Braucht es vielleicht noch etwas anderes, nämlich die hohe Kunst der Zusammenarbeit, um gemeinsam improvisieren zu können? Zugespitzt, können Unternehmen vom Jazz lernen?
Mhm. Spannend. Ich dachte, du machst jetzt die Theaterbrücke, daher kommst du ja. Aber Jazz natürlich ist genauso Improvisation. Ja, also ich glaube tatsächlich, das Improvisieren ist enorm wichtig, weil wir ja heute überhaupt nicht wissen, was morgen passiert. Also wir leben in einer Welt, die sich so schnell verändert und in der uns dieser klassische Fünfjahresplan, über den man ja lange gesprochen hat in der Arbeitswelt, der hilft uns nicht mehr weiter, weil wir haben gar keinen Plan. Und wer mir heute sagt, was in 5 Jahren ist, da denke ich, das muss ein Lügner oder eine Lügnerin sein, weil das kann niemand voraussehen. Und deshalb glaube ich, ist es so spannend, eben auch ein gutes Improvisationstalent zu werden oder das zu entwickeln. Das ist ja was Schönes, das weißt du viel besser als ich, was man üben kann. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, das zu tun, weil ich dann eben auch viel besser auf unvorhergesehene Dinge reagieren kann und weil ich daraus dann vielleicht auch kreativ was ganz Neues machen kann.
Aber die Reaktion auf Unsicherheit ist doch, oder beobachtest du das anders, erstmal mehr Struktur, mehr Ordnung, mehr Resilienz in dem Fall, statt jetzt zu sehen, wie kann ich Unsicherheiten nutzbar machen?
Ja, tatsächlich. Und das ist ja auch spannend, gerade gesellschaftspolitisch zu sehen, dass wir in vielen Gesellschaften gerade so einen Rechtsruck erleben, weil Menschen sich eben diese Sicherheit wünschen, vermeintlich, muss ich dazu sagen, vermeintliche Sicherheit wünschen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss und das zeigt sich ja, also es zeigt sich historisch, aber ich glaube, wir können uns das auch ganz persönlich gut anschauen. Und du hast das Thema Resilienz genannt und das finde ich immer ganz spannend, weil wir Resilienz in unserem Sprachgebrauch ja gerne als Synonym für Widerstandsfähigkeit nutzen. Ich komme aus der Pädagogik und da hat Resilienz eine ganz andere Bedeutung. Das kommt vom Lateinischen, das heißt resiliere, zurückspringen. Und das finde ich so viel schöner als Bild für Resilienz, weil es eben, wenn ich die ganze Zeit Widerstand leiste, dann bin ich ja bewegungsunfähig. Dann muss ich die ganze Zeit Widerstand leisten. Ich kann also nichts anderes tun. Wenn ich aber dieses Bild von zurückspringen nehme, dann ist es genau das. Ich darf tief reingehen in die Krise. Ich darf vielleicht auch tief in die Emotionen reingehen. Ich darf tief da reingehen, was gerade passiert. Und wenn ich da tief reingehe, habe ich die Chance, hoch zurückzuspringen. Wie so ein Trampolin. Je tiefer ich reingehe, desto höher kann ich zurückspringen. Und das finde ich so ein wichtiges Bild für Resilienz, weil es eben viel besser beschreibt, was wir eigentlich gerade brauchen an Fähigkeiten in der aktuellen Zeit unserer Gesellschaft.
Du öffnest gerade meinen Denkraum, was den Begriff Resilienz angeht.
Wie schön.
Weil ich von diesem physikalischen Begriff der Resilienz ausging, fälschlicherweise, oder zumindest ist das nicht ausschließlich so, dass nämlich Resilienz erprobt wird, um wieder in den Ursprungszustand zurückzukommen. Also den Ball, den man drückt, resilient ist der dann, wenn der wieder als Ball erkennbar ist. Das finde ich aber kein Rezept für die Zukunft, weil das wäre Stillstand und Nichtveränderung.
Ganz genau.
Aber du hast den Begriff jetzt aus der Pädagogik jetzt nochmal weitergefasst.
Ja, und das ist so spannend, weil genau darum geht es ja bei Kindern. Also ich habe den Begriff eben aus der Arbeit mit Kindern gelernt. Und in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik geht es ja darum, dass Kinder wachsen und sich entwickeln. Und wie du sagst, es geht nicht darum, dass sie in den Zustand wieder zurückkommen, so wie sie als Zwei- oder Dreijährige sind, sondern dass sie mit jeder Krise, mit jedem Wutanfall, mit jeder Sache, die passiert, dass sie wachsen, dass sie sich weiterentwickeln. Und ich glaube, genau das ist es, was wir auch als Erwachsene brauchen, wenn wir über Resilienz sprechen.
Was passiert mit menschlichen Fähigkeiten wie Empathie, Verantwortung und Urteilskraft, wenn Entscheidungen zunehmend von Systemen vorbereitet oder sogar getroffen werden?
Ich glaube, sie bekommen noch viel mehr Relevanz und noch viel mehr Bedeutung. Und ich möchte, glaube ich, an der Stelle sagen, dass ich finde, dass nie Entscheidungen von Maschinen getroffen werden können, sondern wir übergeben ja den Maschinen oder den künstlichen Intelligenzen eine bestimmte Verantwortung. Das heißt, der Mensch hat da ja immer noch einen Faktor, und das zeigt eben, warum dieser menschliche Faktor noch sehr viel wichtiger wird, weil es eben sehr relevant ist, welche Aufgaben oder welche Prompts wir den KIs geben, welche Entscheidungen wir den KIs überlassen, aber auch, wie wir die Entscheidungen prüfen, welche Verantwortung wir übernehmen mit den Ergebnissen, die wir dann haben, dass wir das eben nicht ungefiltert sofort hinnehmen, sondern dass wir da nochmal drauf schauen. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, wir brauchen eben noch viel mehr emotionale Intelligenz, je mehr künstliche Intelligenz es gibt. Oder ich zitiere an der Stelle auch immer gern Tristan Horks, der hat das ganz simpel ausgedrückt, der sagt, wenn Roboter immer bessere Roboter werden, müssen Menschen bessere Menschen werden.
Und wie erlernen wir menschliche Intelligenz?
Tja, das ist natürlich die große Frage, die wahrscheinlich alle so ein bisschen anders oder unterschiedlich für sich beantworten müssen. Aus meiner Sicht geht es wirklich darum, so eine Rückbesinnung zur Menschlichkeit zu haben, sich bewusst zu werden, wer möchte ich als Mensch sein, was sind meine Werte, wie möchte ich durchs Leben gehen, welchen Unterschied möchte ich auch machen und wie möchte ich das andere mit mir umgehen. Das verrät, glaube ich, oft sehr viel darüber, wie wir vielleicht auch mit anderen umgehen sollten. Und all diese Dinge verlangen natürlich viel Selbstbewusstsein. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da alle für uns individuell entwickeln oder ein Verständnis dafür schaffen, wer möchte ich als Mensch sein und was bedeutet menschliche Intelligenz für mich.
Der Mensch ist empathisch, kann improvisieren, sich ins Chaos stürzen und es produktiv machen. KI erkennt Muster. Mhm. Kann das eine gute Ergänzung sein?
Absolut. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan von KI. Ich nutze die sehr, sehr gerne. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir eben Hand in Hand arbeiten. Und ich finde, es ist eine großartige Chance, dass wir ganz viele repetitive Tätigkeiten, Dinge an KI abgeben können. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen unsere Assistenz wird. Und wir dadurch ja wieder mehr Raum haben, Mensch zu sein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr in Excel-Tabellen abhängen muss und da meine Lebenszeit verschwenden. Ich bin sehr froh, dass deine KI mir sehr, sehr viel Zeit abnehmen kann und ich in der Zeit eben wieder mehr Mensch sein darf.
Ich würde gerne einmal kurz einen Schritt zur Seite machen. In Deutschland fehlten zuletzt fast 30.000 Führungskräfte. Fast jeder zweite Beschäftigte hat keine Lust, eine leitende Position zu übernehmen. Führung wird als Koordinations- und Administrationsfunktion erlebt, weniger als wirksame, sinnstiftende Gestaltungsrolle. Viele Führungskräfte haben kaum Zeit für das, was eigentlich zentral wäre, nämlich sich Gedanken zu machen, sich inspirieren zu lassen oder mit Mitarbeitenden zu sprechen, weil sie in Meetings sitzen, Probleme lösen, Prozesse optimieren oder Genehmigungen erteilen. Ist das nicht ein Stück weit ein strukturelles Problem von Führung und könnte uns KI genau hier unterstützen und Führung wieder attraktiver machen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, genau das, was du beschreibst, ist natürlich ein großes Ding. Und wir hatten das ja schon besprochen auch vorher, dass Führung oft sehr bürokratisch ist und sehr viel mit sich bringt, sehr viel zeitfressende Tätigkeiten, die man da haben muss. Also ich meine, simpel sowas wie Urlaubsplanung, wie auch immer, freizugeben, Sachen und so weiter. Also das kann eben bei einer bestimmten Teamgröße wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich glaube, ja, also eine KI sinnvoll zu nutzen, wirklich als Co-Lead, wenn es um Führung geht, um eben zu schauen, welche bürokratischen Dinge kann ich an die KI auslagern und wie kann ich dann mich beispielsweise in 1-zu-1-Gesprächen wirklich auf die Person konzentrieren. Und vielleicht um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, da braucht es gar nicht viel KI, aber für mich allein das Thema, dass die 1-zu-1-Gespräche, die ich habe, dass ich die transkribieren kann und dass ich dann eine Zusammenfassung habe, das hat mir so viel mehr Raum gegeben, wirklich bei der Person zu sein und nicht nebenher zu tippen, nicht nebenher Notizen zu machen, wirklich bei der Person zu sein, wirklich zuzuhören, wirklich hinzuhören, nachzufragen. Und dann im Nachhinein habe ich die Aufzeichnung, kann ich durchgehen, kann ich mir meine Notizen machen, ohne dass ich in dem Moment, wo ich mit der Person bin, das tun muss. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir eben sinnvolle Möglichkeiten suchen, wo uns KI unterstützen kann, damit wir menschlich besser führen.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, Verantwortung abgeben an die KI wäre jetzt nicht so toll.
Ja.
Könnte aber dann passieren, wenn eine Führungskraft sich entscheidet, ich nutze KI und lasse jetzt Genehmigungen, Urlaubstage und so von der KI übernehmen. Siehst du da ein Problem mit der Verantwortung?
Nicht grundsätzlich. Also ich glaube, natürlich geht es da ganz banal sehr darum, wie gut man die KI aufsetzt und wie gut man die auch kontrolliert und eben auch gegencheckt. Aber ich glaube, es gibt definitiv Abläufe, die einfach so klar sind, wenn man dann einen guten Prompt dahinter hat, dann darf man diese Verantwortung auch abgeben. Das heißt nicht, dass man dann 1-zu-1 alles immer irgendwie übernehmen muss oder für gegeben sehen muss. Natürlich sollte man da zwischendurch reinschauen, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, solche Dinge wirklich eine KI übernehmen zu lassen.
Du hast gerade ein neues Buch geschrieben. Was war der Anlass und worum geht es?
Ja, was war der Anlass? Also ehrlicherweise war das eine sehr persönliche Situation. Ich glaube, die erste Idee zum Buch ist entstanden am frühen Morgen der zweiten Trump-Wahl. Ich saß damals im Zug nach Hamburg. Ich musste sehr früh den Zug nehmen. Ich bin um 5 Uhr in den Zug gestiegen und habe dann meine Söhne angerufen. Das ist immer das Ritual. Die sind längst alt genug, aber ich rufe sie morgens immer an, wenn ich nicht zu Hause bin. Und mein großer Sohn ist ans Telefon gegangen und war sehr nüchtern. Der war damals schon 19 und meinte eben so, ja Mama, jetzt ist die Wahl doch entschieden. Und ich habe immer noch die Hochrechnungen gesehen, aber ja, er hatte natürlich recht, die Wahl war entschieden. Und für mich war so viel Überforderung in diesem Moment als Mensch, vor allem als Mama, als Frau, dass ich nicht aussprechen konnte oder ihm nicht zustimmen konnte, ja, es ist entschieden, weil ich dachte, ich kann doch nicht meinem Sohn, der ja die Zukunft ist, der noch dazu eine andere Hautfarbe hat, der mit Alltagsrassismus auch stark konfrontiert ist, ich kann doch nicht sagen, ja, es ist jetzt so, schon wieder ist dieser verurteilte Straftäter zum mächtigsten Mann der Welt gewählt worden. Und das war eine ganz, ganz schlimme Situation für mich. Ich habe wirklich extrem mit mir gekämpft. Ich hatte so dieses Gefühl, dieser Zug kann doch jetzt nicht weiterfahren. Die Welt kann doch nicht einfach weitergehen, weil sie gerät gerade wieder komplett aus den Fugen. Und es ist ganz, ganz viel in mir passiert in diesem Moment. Und ich hatte in Hamburg 2 Veranstaltungen, zu denen ich musste. Und dann, viele erinnern sich vielleicht, am selben Abend, wir saßen dann eben auf einer Veranstaltung, am selben Abend kamen die Eilmeldungen auf unser Handy, dass unsere Regierung hier zusammenstürzt. Und für mich war es wirklich dieses Gefühl von, die Welt geht unter und ich kann nichts dagegen tun. Und das hat mich total in meinen Stuhl gedrückt auf diesem Event und es war so eine riesige Schwere von Machtlosigkeit auf mir. Und dann war das aber eine Veranstaltung, in der Frauen ausgezeichnet wurden, die tolle Sachen machen, die gesellschaftlich relevante Sachen übernehmen, Omas gegen Rechts und so weiter, also wirklich tolle Dinge. Und dann habe ich gemerkt, das ist ganz schön bequem zu sagen, die Welt geht unter und ich kann nichts dagegen tun. Weil wir können natürlich alle was tun, immer. Und ich glaube, in dem Moment, auch wenn ich es damals nicht wusste, ist die Idee zum neuen Buch entstanden. Das neue Buch heißt Mut statt Wut. Und es geht eben darum, wie wir uns aus dieser Machtlosigkeit befreien, wie wir Verantwortung übernehmen können und wie wir die Zukunft zurückerobern. Weil die Zukunft ist nichts, was einfach passiert oder was geschrieben steht, sondern wir können die alle mit beeinflussen. Und ich glaube, wir unterschätzen im Alltag sehr oft, wie viel Verantwortung wir haben, ob es in unseren Jobs ist, worüber wir gerade viel gesprochen haben, oder eben wie wir durchs Leben gehen, wie wir miteinander sprechen. Und ich glaube, wenn wir alle im Alltag ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, dann können wir ganz, ganz viel verändern und dann können wir unsere Zukunft wirklich auf eine richtig gute Bahn lenken.
Und hast du schon, verrätst du uns schon das ein oder andere, was wir so tun könnten, schon morgen?
Ja, also ich am besten schon heute. Ich glaube wirklich erstmal für sich, sich darüber bewusst zu werden, ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann was tun. Und eben nicht von sich zu denken, naja, ich kann ja eh nichts machen. Es geht eben darum, wirklich in den kleinsten Dingen, wie wir miteinander sprechen, wie ich heute Abend in den Zug steige und mit dem Personal umgehe, wie ich vielleicht mich bei meiner Nachbarin melde, von der ich weiß, oh, die ist ein bisschen älter, die könnte Hilfe brauchen. Es können so viele kleine Dinge sein, aber natürlich könnten es auch größere Schritte sein. Und ich habe das Buch so aufgebaut, dass ich die verschiedenen Ebenen von Verantwortung beschreibe. Und natürlich fängt es an bei der Selbstverantwortung, wie wir uns gut um uns selbst auch kümmern. Und bei jedem Kapitel aber auch Menschen vorstelle, die das schon ganz toll umsetzen. Beispielsweise auch digitale Verantwortung, wie wir das gut leben können, wie wir das gut umsetzen können. Und ein Role Model, was ich da vorstelle, ist Anne Kiabatel, die hat die Ready School gegründet, kennst du wahrscheinlich auch. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns auch genau das anschauen. Was passiert schon Gutes? Was machen Menschen schon für tolle Projekte? Und dass wir uns davon inspirieren lassen.
Zuversicht ist eine moralische Pflicht. Das habe ich im Gespräch mit Markus Gabriel gelernt. Wie hältst du es mit der Zuversicht?
Ich finde das schön zu sagen, es ist eine moralische Pflicht. Ehrlicherweise fühlt es sich für mich aber dann auch schon gleich sehr schwer an. Ich finde, Zuversicht muss auch ganz viel Leichtigkeit haben und darf ganz viel Leichtigkeit haben. Für mich ist es, ich würde sagen, wenn ich so meinen Charakter beschreibe, ich würde sagen, ich bin da sehr rebellisch. Ich will zuversichtlich sein. Ich bin eine dickköpfige Optimistin. Ich will mir meinen Optimismus nicht nehmen lassen und ich lasse niemanden entscheiden, wie eben meine Welt aussehen soll, wie meine Zukunft aussehen soll, aber auch wie meine Gegenwart aussieht. Das will ich selbst in der Hand haben. Und ich glaube, das ist bei mir so, dass, wie ich Zuversicht sehe, dass es auch viel mit Rebellion zu tun haben darf.
Es war wieder mal ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für das Gespräch, Magdalena
Danke
Rogel.
Danke dir, das hat mich sehr gefreut.
Danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App und auf YouTube. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Website mnext.mabit.com. Dort findet ihr weitere Denkanstöße sowie Informationen zu unserer mnext-Denkwerkstatt und zu unserem Denk-Dinner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es bleibt alles anders.